Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orki Cool trifft, dem Format hier bei Orki Cool, in dem ich, Domschott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Gespräch begrüßen darf. Und zwar zu einem Gespräch, das sich dreht um spannende und interessante Fragen oder auch Spiele oder auch beides, die mich und meinen Gast beschäftigen. Und in diesem Moment fährt der lauteste Krankenwagen dieser Stadt Hamburg vorbei. Es tut mir leid, alle Fenster sind geschlossen. Das bleibt jetzt drauf. Band ist teuer, wir müssen sparen, es sind schwierige Zeiten. Also, ich darf heute begrüßen einen ganz phänomenalen Gast, und zwar Marius Mühlhaupt. Und Marius Mühlhaupt ist Teil des noch ganz jungen, eigentlich sogar studentischen Entwicklerteams Studio Windspiel, das hervorgegangen ist aus einem Dreierteam von Studierenden der HTW Berlin, die eigentlich noch mitten in ihrem Studium sind, auch noch einigermaßen weit entfernt von ihrer Abschlussarbeit sich befinden, aber die jetzt ganz frisch ihr erstes gemeinsames Spiel angekündigt haben und auch eine Steam-Seite zusammengebaut haben, das meine Aufmerksamkeit mehr als nur erregt hat. Ich sah einen Trailer, ich sah Screenshots und Gameplay-Material und dachte mir, um Gottes Willen, das ist ein ganz vielversprechendes Projekt, das noch einige Monate von einer Version entfernt ist, die man dann auch tatsächlich spielen kann. Aber nichtsdestotrotz, ein ganz vielversprechendes Projekt. Ich muss und möchte mit jemandem aus dem Team darüber sprechen und euch da draußen von der Existenz dieses Projekts erzählen. Und genau das ist nun gelungen. Ich durfte Marius eben einen aus diesem Dreierteam begrüßen zum Gespräch über dieses Spiel. Und das möchte ich euch jetzt noch ganz kurz skizzieren, bevor wir loslegen. Das Spiel selbst heißt Recollage und ist erstmal ein Puzzle-Adventure. Das heißt, wir gucken seitlich in die Spielwelt hinein und müssen unsere Spielfigur über unterschiedlichste Hindernisse hinweg bewegen. Wir müssen kleine Rätselchen lösen und irgendwann kommen wir zum Ende der Geschichte. Jetzt kommen aber die Besonderheiten. Erstens, das Spiel erzählt eine ganz besondere Art von Geschichte, nämlich eine über die schwierige Phase des Kindseins in einem dysfunktionalen Elternhaushalt, mit anderen Worten ein Spiel über eine wenig erfüllte und auch glückliche Kindheit, ein Spiel, das auch Themenfelder streift wie Kindheitstraumata. Das ist das eine, was dieses Spiel auszeichnet. Viel da draußen dieser Art gibt es nicht. Und zum anderen, ganz wichtiger Faktor auch, warum es mir auch so ins Gesicht gesprungen ist, dieses Spiel, als es angekündigt wurde, der Look, Freunde. Der Look, ich beknie euch, das Spiel mal bei Steam zu suchen. Recollage heißt es, wie gesagt, Recollage mit Doppel-L. Dann seht ihr sofort, was ich meine. Ich beschreibe es aber auch gerne. Das Ganze sieht aus wie aus einem Bastelbogen entsprungen. Das Spiel hat einen Bastellook. Man meint sogar ganz haptisch zu erkennen, verschiedene Arten von Papieren, Kartons und anderen Dingen, mit denen man eben bastelt. Und daraus ist die Welt gemacht und tatsächlich wortwörtlich gemacht. Ein Mitglied des dreiköpfigen Teams hat all die Assets, fast alle Assets, die man im Spiel sehen kann, mit Hand gebastelt und dann ins Spiel reingepackt. Und das gibt diesem Spiel einen ganz einzigartigen, besonderen Look, über den wir auch in diesem Gespräch reden werden. Und es geht noch weiter. Dieser Bastellook ist nicht nur Optik, sondern auch Gameplay. Denn ich erzählte ja schon von Puzzles und Hindernissen, die sich uns entgegenstellen. Die überwinden wir überwiegend, indem wir die Gestalt unserer Hauptfigur immer wieder verändern, indem wir basteln. Das heißt, einfachstes Beispiel aus der Luft gegriffen, wir kommen mit einem Fröschlein, ja, an einen Teich und es stellt sich heraus, dieser Teich ist zu groß, um ihn als Frosch zu überspringen, deswegen müssen wir aus unserem Inventar hoffentlich schon eingesammelte Federn herauszaubern oder ein Flügelpaar, das kleben wir dann unserem Frosch an und jetzt kann er plötzlich fliegen. Das ist das einfachste Beispiel, es gibt eine ganze Reihe weiterer, es gibt auch viele Möglichkeiten, sich zu verkünsteln in dem Spiel, das legen die Bilder und das Gameplay-Material schon nahe. Und das meine ich auf die schönste Art und Weise. Die Kreaturen, die man in Recollage erschaffen kann, um Rätsel zu lösen, aber auch einfach, weil es einem gefällt, neigen ins Bizarre, fast schon etwas Morbide, in jedem Fall Surreale. und zu Kreaturen, die im Kopf bleiben. Das ist auch der Grund, wie gesagt, warum ich so aufmerksam auf dieses Spiel wurde. Der Look ist einzigartig. Und all das, wie gesagt, führte dazu, dass ich mir dachte, ich muss euch Menschen da draußen dieses Spiel näher vorstellen, euch von der Existenz dieses Projekts berichten und Marius Mühlhaupt zu Wort kommen lassen, wenn es darum geht zu erzählen, wie es eigentlich zu diesem Spiel kam und wie es mit diesem Projekt nun nach der Ankündigung weitergehen soll. Bevor wir reinstarten, darf ich jetzt noch einen kleinen Twist enthüllen. Der ist eigentlich nicht so wichtig, aber doch relevant, weil wir da in dem Gespräch, das ihr gleich hören werdet, hier und da mal drauf Bezug nehmen werdet. Und zwar, Marius und ich hatten es bereits vor einigen Wochen schon einmal zu einem Gespräch versucht. Und dann allerdings gab es ein Problem. Kurz nach Ankündigung des Spiels hatte ich ihm nämlich schon geschrieben, das ist jetzt mittlerweile schon über einen Monat her, und hatte ihn zum Gespräch eingeladen aus den bereits beschriebenen Gründen. Und er sagte auch zu und dann trafen wir uns. Und ich dachte mir noch bei diesem Gespräch vor über einem Monat, du hast da so ein professionelles Mikrofon hängen vor dir. Warum klingt das denn so komisch? Wir hatten darüber nur ganz kurz gesprochen in der Aufnahme, aber ich hatte mir auch gedacht, ich will jetzt hier auch nicht für Komplikationen sorgen, indem ich jetzt noch lange Technikchecks mit ihm mache. Lass uns jetzt einfach aufnehmen, dachte ich mir. Ich kläre das dann im Schnitt. Ich werde mit Hilfe einiger Features meines Schnittprogramms den schönen Ton dann aus der Spur rauszaubern. So, und dann stellte sich heraus, das war nicht möglich. Das Gespräch wurde geführt, ich packte die Tonspur in mein Schnittprogramm und stellte fest, das kann ich den Leuten da draußen nicht anbieten. Das klingt leider nicht gut. Und während ich diese Feststellung machte, auf meiner Seite der Internetleitung, machte Marius auch eine Feststellung. Und zwar schrieb er mir, quasi in dem Moment, während ich im Schnittprogramm saß, hey, hallo, du erinnerst dich, ich habe ja dieses tolle Mikrofon, aber es klang nicht so gut. Es stellte sich heraus, ich habe das Mikrofon, meinte er, die ganze Zeit falsch herum in der Halterung positioniert und in die Rückseite des Mikrofons gesprochen. Jetzt war das leider nicht so eine Art von Mikrofon, die von jeder Seite aus funktioniert, sondern die Rückseite ist die Rückseite und das hörte man auch. Und deswegen habe ich gesagt, gut, Marius, wir machen jetzt Folgendes. Wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit. Am Ende war es dann Monat ziemlich genau. Wir lassen uns jetzt einen Monat Zeit, denken nicht mehr über dieses Gespräch nach und dann treffen wir uns wieder und führen einfach nochmal ein Gespräch und gucken, was passiert. Und das war eine sehr gute Entscheidung, denn es stellte sich heraus, wir beide haben nicht das beste Gedächtnis oder sind sehr gut darin, Dinge zu verdrängen. Alles, was ich euch frage, was ich ihn frage in diesem Gespräch, da könnt ihr euch sicher sein, kam aus einem Ort der Unwissenheit. Ich hatte alles vergessen. Mit Absicht, ich wusste ja, wir reden nochmal, deswegen konnte ich mit frischer Neugier herantreten. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, volle Transparenz und müsst euch nicht wundern, wenn hier oder da eine Anspielung darauf passiert, dass wir uns vor einem Monat ja schon mal gehört haben. So. Ansonsten würde ich sagen, wünsche euch ganz viel Spaß, liebe Freunde und Freunde da draußen und danke euch schon vorab für eure gespitzten Ohren, übrigens auch für euren finanziellen Support. Mittlerweile haben es ja über 1200 Menschen geschafft, die Steady-Seite von OKCOOL zu entdecken. All diese Menschen werfen seit Jahren da jetzt schon 5 Euro oder sogar noch mehr in den Hut und bekommen dafür jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag extra Podcasts, die sich drehen um Spiele und Spielkultur und in Formaten präsentiert werden, die ihr da draußen noch nie gehört habt, das verspreche ich euch. Diskussionsformate, Audioreportagen, Lirum, Larum, wir lassen uns hier eine ganze Menge einfallen. Wenn euch das neugierig gemacht habt, dann geht doch mal rein in die Folgenbeschreibung. Da gibt's einen Steady-Link, da könnt ihr draufklicken und euch mal das Angebot ansehen. Für 5 Euro im Monat seid ihr dabei, könnt ihr auch jederzeit wieder kündigen und einfach mal reinschnuppern. Herzlich willkommen, ihr sollt es nicht bereuen. So, nun aber los geht's mit diesem wundervollen Gespräch über Recollage, wie man ein Spiel über Kindheitstraumata macht und warum eigentlich. So. Und dann habe ich mir gedacht, Marius, ich komme heute einmal von dieser Seite und frage mich und dich Folgendes. Und es ist tatsächlich eine wirklich interessante Frage, weil das womöglich dann ein interessantes Spannungsfeld zu dem Spiel ergibt, an dem ihr ja nach wie vor arbeitet. Und zwar losgelöst erstmal von Recollage und eurem aktuellen Projekt. Wie würdest du denn deinen Spielegeschmack beschreiben? Was sind so Titel, wo du sagst, du, wenn ich so im Steam-Sale zum Beispiel dran vorbeiscrolle, da werde ich ganz hibbelig und nervös, das würde mich interessieren, da möchte ich zuschlagen.
Ich glaube, das ist sehr divers. Also es sind sehr viele narrative Sachen dabei. Mhm. Ich glaube schon tendenziell eher kürzere als längere Spiele. Vor den ganz großen Kloppern habe ich dann doch immer ein bisschen Respekt. Mhm. Genau, und alles, wo ich das Gefühl habe, okay, so in der Form habe ich das noch nicht gesehen, die irgendwas besonders machen oder wo ich das Gefühl habe, okay, das ist so ein Erlebnis, das hatte ich mit Videospielen so noch nie.
Kannst du ein, zwei Beispiele nennen, die dir da sofort einfallen?
Ja, also was kann ich da nennen? Also,
das ist immer die gefährlichste Frage. Ja. Das ist immer so, ich kenne das selber, wenn man mich fragt, so, ne, welche Art von Genre magst du denn gerne? Erst letztens wieder so ein Gespräch geführt, gar kein Problem, da viel zu erzählen. Und wenn es dann aber heißt, und jetzt nimm dir doch mal eine Kirsche vom Kuchen und stell sie vor, fragt man sich, oh Gott, wo ist der Kuchen? Was für eine Kirsche? Wie sieht eine Kirsche überhaupt aus? Keine Ahnung.
Also was mir einfällt, ist Before Your Eyes. Das ist ein Spiel, in dem man also dass man das auf das Blinken reagiert, das spielt man mit Webcam und muss glaube ich nochmal.
Bleibt alles drin, ne? Es ist gnadenlos. Das ist alles, das Gerät läuft.
Es ist gar nicht so einfach, das gut zu beschreiben. Also es ist ein Spiel, in dem man das Leben sozusagen, nachdem man gestorben ist, an einem vorbeiläuft. Und die Szenen bleiben so lang sichtbar, bis die Webcam, die das Ganze filmt, darauf reagiert, dass man blinzelt. Und das Spiel macht da einige wirklich interessante Sachen eben mit dieser visuellen Eingabe, dem Blinzeln. Und erzeugt da eine wahnsinnig schöne Emotionalität.
Ich habe das damals gespielt. Ich weiß gerade gar nicht aus dem Kopf, wann es erschien. Ich schaue gerade mit fliegender Hand nach. 2021 tatsächlich schon, sagt mir eine schnelle Recherche. Hätte gedacht, es wäre schon sehr viel länger da gewesen. Gleichzeitig bin ich auch, wenn ich es gerade hier sehe, komplett überrascht von der Resonanz auf dieses Spiel. Ich habe das, wie gesagt, auch gespielt. Dazu gleich mehr. Auf Steam sehe ich alleine über 20.000 Steam-Rezensionen, die sich einigen auf ein äußerst positiv. Und das finde ich schon krasser, es ist ja wirklich arschviel. Aber dann wiederum, ich habe das Spiel auch gespielt, machen wir wieder den Bogen. Ich fand das ebenfalls ganz erinnerungswürdig und bemerkenswert. Und ich hätte ebenfalls gestockt, wenn ich das hätte beschreiben sollen, weil ich gar nicht wüsste, wie viel genau möchte ich eigentlich davon erzählen, weil es durch diese Mechanik, die du auch schon beschrieben hast, durch das Blinzeln wird die Geschichte vorangetrieben und auch eine Szene womöglich auch vorzeitig beendet. Hochdramatische Momente entstehen. Ich erinnere mich da immer noch so gut daran, ich will es nicht näher beschreiben, aber eine Szene, die ich als so wunderschön empfand als Spieler und mir wünschte, diese Szene soll nicht enden. Ich möchte, dass die Figuren genauso verharren, wie sie gerade sind, aber ich wusste, wenn ich jetzt blinzle, ist alles vorbei. Und ich habe gekämpft, bis mir die Tränen aus den Augen rollten. Wirklich, das ist so eine intensive Spielerfahrung gewesen.
Ja, und ich glaube so generell, also Spiele, die es irgendwie schaffen, das Medium Spiel zu nutzen, um Emotionen hervorzurufen, das finde ich wahnsinnig spannend. Brothers ist zum Beispiel auch das andere Beispiel, was ich da immer nenne. Da will ich gar nicht vielleicht zu viel spoilern, aber das nutzt sozusagen die Art und Weise, wie man das Gamepad nutzt und wie spielende Steuerungskonventionen sozusagen erlernen und so Muskelgedächtnis auch erlernen, um eine Geschichte zu erzählen und um eine Aussage zu haben. Und das ist unheimlich stark, weil es so direkt weil es nicht so frontal erzählt wird, sondern weil man tatsächlich die Mechanik, der ganz stark verwoben ist mit der Geschichte.
Ist zuletzt auch ein Remaster, glaube ich, erschienen. Das heißt, mittlerweile ist auch wieder verfügbar für moderne Konsolen. Ich habe es damals auf der Xbox 360 gespielt. Hoch emotional mit meiner damaligen Partnerin. Das ist ja schon wirklich lange her. Und das war auch wieder so ein Spiel, das einem nahe ging. Und das bringt mich direkt auf die Frage, bevor wir dann wieder in die Gegenwart zurückkommen. Kannst du dich noch erinnern, wann bei dir dieser Moment war oder diese Phase begonnen hat, in der du merktest, bei all den Spielen, die es da draußen gibt, sind es gerade diese, die dich besonders berühren, erreichen, die dir besonders gefallen? Weil das kann ich übrigens kurz vorauswerfen, dass du kurz Zeit zum Nachdenken hast, weil es ist keine leichte Frage. Ich habe das gemerkt, wie selbstverständlich momentan und mittlerweile spreche ich über Dungeon Crawler und alles, was sich überhaupt so in Dungeons abspielt, am besten noch garniert mit irgendwie Breitschwertern und so Skelettkriegern. Diese ganzen Klischees, das gehört mittlerweile zu meinen absoluten Lieblingsspielarten und ich beschäftige mich so gerne mit dieser Art von Spiel, merke aber, das dauerte ziemlich lange, bis sich das als Spielgeschmack bei mir herausgebildet hat. Auch so bewusst, dass die Anlage dafür gab es schon immer. Hier Herr der Ringe, Gimli, Lieblingscharakter und sowas, ne, der Typ mit der Axt. Aber bis sich das so ausgefestigt hat, das ist eine Sache der letzten Jahre, ehrlich gesagt, erst. Und ich bin jetzt 36 und spiele schon seit ich 4 bin oder was, also beziehungsweise hat mit dem Medium zu tun. Das kann dauern. Und deswegen die Frage an dich, wie gesagt, wann hat das denn bei dir eingesetzt, angefangen? Gab es womöglich sogar so ein Schlüsselspiel, das dir entgegengekommen ist und du sagtest, holy shit, das ist es. Das ist die Art von Spiel.
Also ich glaube, das ist so nach und nach gekommen. Ich glaube, so das Erste, was mir jetzt einfällt, ich habe als Kind irgendwann im wie hieß das, WiiWare, glaube ich, in dem Online-Shop der Wii, ein Telltale-Spiel gesehen, das war Strong Bad, und hatte davor mit Adventures überhaupt gar keinen Berührungspunkt, mit Point-and-Click-Adventures, und bin dann so über die, also schon über ein eher ja neueres, unkonventionelleres Adventure in die Point-and-Click-Adventure gekommen, habe dann viele alte Sachen auch nochmal nachgeholt. Und ich glaube, das war auf jeden Fall so eine Sache, mit dem ich so generell mit eher erzählenden Videospielen so ein bisschen darauf gekommen bin, und dann natürlich auch die ganzen Sachen, die Telltale dann später gemacht hat, mit Walking Dead und Wolf Among Us, und dann auch was andere gemacht hat mit Life is Strange, und ich glaube, das ist so ein bisschen die Linie.
Du, ich musste gerade richtig staunen, du sagst das so, dieses Spiel, als sollten das irgendwie alle kennen. Du sagst das so in so einem Ton, wie so ein Assassin's Creed oder so ein Call of Duty vielleicht sogar, Strong Bad. Und ehrlich gesagt, ich habe das bis zu diesem Moment noch nie gehört, noch nie. Und ich habe gerade nachgeguckt, der volle Titel dieses Spiels, das, genau, Point-and-Click-Adventure ist aus dem Jahr 2008, da erschien die erste Episode, der 5 insgesamt, der volle Titel lautet Strong Bad's Cool Game for Attractive People. So, kannst du uns dazu mal irgendwas sagen? Weil, wie gesagt, ich habe das noch nie gehört.
Oh, also so viel kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen. Es ist ja echt schon lange her. Das basiert auf einem Webcomic, den
wow,
ich vorher aber auch nicht gekannt habe.
Steinzeit. Hab.
Oder
geil.
Auf einem Flash, so eine Flash-Animationsserie. Ja. Genau, und das ist ein Charakter davon. Und den hat Telltale damals sozusagen lizenziert. Und wirklich, also für mich damals als Kind fand ich die Spiele ganz klasse, weil das so diese ganze Flash-Ästhetik und Animation irgendwie gut übertragen hat und ja einfach viel mit diesen Webcomic-Geschichten gemacht hat. Ist jetzt, glaube ich, wenn man so den Katalog von Telltale nachholt, wahrscheinlich nicht unbedingt das Erste, aber das hat mich so ein bisschen zu Adventures gebracht auf jeden Fall.
Wahnsinn, also das ist, ich bin dir jetzt schon dankbar für diese Nennung, weil, wie gesagt, ich kannte das nicht, das ist auch wirklich Teil des Frühwerks von Telltale, die gibt's seit 2004, die haben, auch das wusste ich nicht, ich habe gerade die Übersicht vor mir als allererstes gemacht, Telltale Texas Hold'em.
Ah ja, genau, richtig, und danach, das erste Adventure war dann, glaube ich, Bones, also ich habe
genau.
Die damals alle wirklich, alle nachgeholt, alle gespielt.
Also Bone, Out from Boneville ist das erste Adventure dann von denen aus dem Jahr 2005. Und Leute, ich weiß gar nicht, wie ich beschreiben soll, was ich gerade sehe. Das sind wirklich knochenähnliche 3D-gerenderte Figuren. Auf einem Screenshot guckt eine dieser 3D-Knochenfiguren mit so Knubbelnasen einen müden, womöglich auch unter Substanzen stehenden Drachen an. Also das ist, also das wusste ich nicht. Dafür bin ich dir, wie gesagt, jetzt schon dankbar. Toll. Von hier aus jetzt nochmal zurück, und wir kommen jetzt quasi fast in die Gegenwart, aber das ist noch eine wichtige Frage, um auch die Arbeit an Recollagen all das einzuordnen. Du hast schon gesagt, Spiele, die dich emotional berühren, die überhaupt auch vielleicht was mit dem Medium machen, gerne auch Geschichten erzählen, die lange bei einem bleiben. Du hast ja schon genannt, Before Your Eyes, da zählt das ja locker mit rein. Wie nehmen die dich mit? Nehmen die dich überhaupt mit? Was ich meine ist, spielst du die und kannst dann fast schon so aristokratisch sie wertschätzen und sagen, du, das war emotional tatsächlich eine Wucht, aber vielen Dank, ich kann jetzt weitermachen mit meinem Tag. Oder bist du jemand wie ich, der sich so entgegen eines Finales eines solchen Spiels langsam wimmernd auf den Boden legt, anfängt zu weinen und sagt, ich kann heute nichts mehr machen. Das hat mich wirklich jetzt emotional mitgenommen. Wo würdest du dich da einordnen?
Ich glaube, so ein bisschen zwischendrin. Ich glaube, also ich merke schon, ich muss in der richtigen Stimmung sein und ich habe durchaus die ein oder anderen Spiele auch irgendwie auf dem Steam Deck im Zug oder so versucht und das war nicht die richtige Idee. Es braucht das richtige Setting, um sich auf sowas auch einlassen zu können. Und dann ist es durchaus was noch nachhalt, aber jetzt, ich glaube, nicht so im Vordergrund. Das ist eher so ein Gefühl, was mitschwingt. Aber das schätze ich auf jeden Fall sehr an Videospielen.
Würdest du dich als emotionalen Menschen beschreiben?
Weiß ich gar nicht. Manchmal. Ich glaube, ja. Ich glaube, sehr situativ.
Dann kommen wir von hier aus mal, weil jetzt haben wir den Hintergrund gemalt zum Hauptstar quasi dieser Folge, also neben dir natürlich, Ricolage eben. Ich habe es in der Anmoderation schon erklärt und vorgestellt, wie man sich dieses Spiel vorstellen kann, auch wie es aussieht. Würdest du jetzt von dem, was wir jetzt erfahren haben über deinen Spielgeschmack, dieses Spiel, an dem du und ihr jetzt gerade arbeitet, als ein, ich sag mal, typisches Marius-Mühlhaupt-Spiel beschreiben? Oder würdest du sagen, irgendwie tritt's doch aus der Reihe?
Es sind auf jeden Fall viele Sachen drin. Ich meine, wir sind ja ein Team aus 3 Leuten und ich glaube, wir haben alles sehr viel eingebracht von dem, wie wir spielen, aber auch wie wir als Menschen sind. Und ich glaube schon, es ist zumindest das Ziel, dass gerade so dieses Emotionale, diese Zwischentöne, dieses man kann nachfühlen, einen wichtigen Teil im Spiel hat, ja.
Wie kamst du zu diesem Spiel? Ich erinnere mich, ich habe das in der Anmoderation auch transparent erzählt, dass wir uns ja schon vor einigen Wochen mal gehört haben, aber ich habe alles getan, um diese Information zu vergessen, deswegen kann ich mit einer echten Neugier fragen, wie genau bist du zu diesem Projekt gekommen? Was ich noch ganz genau weiß und auch hier in meinen Notizen weiter entstehen habe, ist, dass du ja auch eine Vergangenheit in der Welt des Films hast, da hattest du mehr als nur einen Ausflug dahin und irgendwas ist dann passiert, dass du zu diesem Spiel und zu diesem Team gekommen bist. Kannst du mal diese Geschichte erzählen?
Ja, ich glaube, ich muss ein bisschen weiter ausholen.
Sehr gerne.
Genau, ich hatte nicht so einen ganz direkten Weg in die Spieleindustrie. Ich wusste eigentlich schon immer, dass Spiele mich faszinieren und dass ich gerne mal ein Spiel machen würde. Mir war aber nach der Schulzeit nicht so ganz klar, wo es bei mir beruflich hingeht. Ich habe erstmal einen relativ allgemeinen Medienstudiengang studiert, Multimedia und Kommunikation, und habe da eine Menge ganz tolle Leute kennengelernt, die viel Film machen. Und bin so im Studium und auch weil dieser Schwerpunkt an der Hochschule, an der ich war, in Ansbach, für Film wirklich gut war, habe dann viele Kurzfilme gedreht, habe als Regisseur viel gemacht, aber auch in anderen Positionen. Und dann für meine Bachelorarbeit ein Thema gesucht, wo noch nicht alle so viel dazu geschrieben hatten. Und es sollte irgendwas im Bereich Film sein. Und da war gerade ganz neu, oder was heißt ganz neu, aber so dieser letzte große Schub VR hat da gerade so richtig angefangen. Da war relativ neu das Google Cardboard erschienen, diese Papphalterung, in die man Handys reinlegt. Und da gab's aber wenig Filmisches dazu. Da gab's so ein paar so Horror-Jumpscare-Clips und ein paar Sportvideos, aber wenig Leute, die gesagt haben, lasst mal damit Filme machen. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre doch eigentlich spannend, in die Richtung mal was zu versuchen, und habe einen Kurzfilm gedreht und so eine Arbeit dazu geschrieben, wie man das machen kann, was man da beachten kann, um das Medium Narrativ zu nutzen, also das Medium 360 Grad Film. Und bin so ein bisschen in diese 360-Grad-Filmschiene gestoßen. Da gab es zu der Zeit nicht viele, die das wirklich schwerpunktmäßig gemacht haben. Ich war bei einer Medienagentur relativ lange angestellt und habe da Projekte für ganz viele Leute, so 360-Grad-Filme gemacht. Und fand das eben grundsätzlich einfach spannend, auch schon dieses Immersive, dieses Leute an einen anderen Ort versetzen. Und was mir aber gefehlt hat, war diese Interaktion, was im Spiel ja das Wichtige ist. Und ich hatte das versucht. Wir hatten viele Ansätze von interaktiven 360-Grad-Filmen, haben da auch eine App gemacht, die sozusagen erkennt, was der Nutzer gerade macht mit dem VR-Headset und dementsprechend quasi so wie so ein Choose-Your-Own-Adventure einen anderen Clip weiterführt, sodass man so eine Geschichte hat, die sozusagen auf einen reagiert, wo ein Charakter mit einem sprechen kann und wenn man wegschaut, dann verliert das Interesse oder so Geschichten. Und habe parallel auch so ein bisschen programmieren gelernt, um eben auch so Messeauftritte und solche Geschichten für verschiedene Kunden, ja, schon so kleinere Sachen irgendwie selbst bewerkstelligen zu können. Und ja, dann war mir aber schon relativ schnell klar, okay, ich möchte das eigentlich nochmal richtig machen. Ich möchte wirklich Spiele machen, nicht nur für irgendwelche ja Marketinganwendungen oder was auch immer, Sachen basteln, sondern eben genau diese Erlebnisse, die bei einem auch bleiben, wie auch immer die aussehen sollen. Also dieses, ich möchte Geschichten erzählen und ich möchte Emotionen hervorrufen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich probiere das nochmal, ich fange nochmal ein Studium an und bin dann glücklicherweise auch direkt in ein Masterstudium genommen worden an der HTW in Berlin. Und da ist das Studium sehr darauf ausgelegt, an einem Projekt zu arbeiten und perspektivisch vielleicht sogar zu gründen, eine Firma zu gründen. Und genau, und da habe ich meine zwei Kolleginnen, Lau und Nila, mit denen ich jetzt das Spiel mache, kennengelernt und ja relativ schnell dann ja entschlossen, dass wir was zusammen machen wollen. Und dann relativ lang, so ein halbes Jahr oder so, ausprobiert, was wir dann machen wollen, bis wir da gelandet sind und dann gesagt haben, okay, das möchten wir jetzt tatsächlich auch weitertreiben und da möchten wir auch wirklich ein volles Spiel draus machen.
Mhm. Super spannend. Eine Nachfrage zur Aktivität als Regisseur. Welches deiner, ich sag mal, Werke, die in diese Zeit fallen, müssten wir uns näher angucken, um dich als Regisseur besser kennenzulernen? Gibt es da so ein stellvertretendes Oeuvre, wo du sagst, du, aus der Liste der Produktionen, die ich geleistet habe oder mitgearbeitet habe, entscheidend, das ist ein Schlüsselwerk, um mich zu verstehen?
Es ist schwierig, weil die alle schon relativ alt sind. Also zumindest die Kurzfilme, die ich gemacht habe und die nicht irgendwie werbend waren, ist alles relativ alt. Und wie das so ist, wenn so Sachen 10 Jahre alt sind, blickt man da auch so ein bisschen mit einem, ja, man hätte schon Sachen anders machen, zurück. Ich habe einen, also das, was wahrscheinlich am wichtigsten war für das, was ich später gemacht habe, war, der hieß White Lilies, das war dieser 360-Grad-Film. Der war sehr experimentell und wie gesagt, so, da war diese 360-Grad-Filmtechnik auch noch vergleichsweise neu. Da hatten wir auch ganz viele Probleme, die es heutzutage zum Glück nicht mehr gibt. Und danach habe ich noch einen normalen Film oder einen normalen Kurzfilm gedreht. Den habe ich aber nicht selbst geschrieben, aber das war auch eine spannende Erfahrung. Der hieß The Thorn. Der ist wahrscheinlich von dem Filmischen, was ich gemacht habe, zumindest so in dem Kurzfilmbereich, das, was am besten geworden ist.
Es gibt da draußen nur eine Person, die sich leisten kann, die eigenen Filme zu nennen, ohne zu erklären, worum es geht. Und das ist Peter Jackson, wenn er von Herr der Ringe spricht. Er kann sagen, Herr der Ringe, 2 Türme mag ich besonders gerne. Aber wenn du jetzt sagst, White Lilies, kannst du uns kurz erklären,
genau, worum es da geht? Ja, klar. Klar.
Also ich bereite mich immer wirklich gut auf die Gespräche vor, aber ich habe es nicht geschafft, die Filmproduktion
zu Also White Lilies ist ein, also wie gesagt, das ist ein 360-Grad-Film. Der ist relativ experimentell im Sinne von, da ist viel, also da ist viel ausprobiert im Sinne von, was passiert, wenn man 2 Aktionen gleichzeitig macht an 2 Stellen in diesem 360-Grad-Raum, den man mit der VR-Headset anschauen kann, oder was passiert, solche Geschichten eben, was passiert, wenn, was hatten wir denn dann noch? Also, ist schon eine ganze Weile her, aber solche Geschichten, im Endeffekt war der Film so angelegt, weil er eben Teil von der Bachelorarbeit war, dass jede Szene irgendwas anderes ausprobiert hat. Und der Film spielt so in Träumen, also ist so die Rahmenhandlung, es ist ein Charakter, der sich in verschiedene Szenarien reinträumt. Und das ist eigentlich eine Liebesgeschichte, das ist eigentlich eine ganz simple Geschichte von einem Mann, der eine Frau kennengelernt hat, sich nicht getraut hat, sie anzusprechen, sich ausmalt, was denn passiert wäre oder wie das vielleicht laufen könnte und mit seinen eigenen Ängsten und Selbstwertgefühlen so ein bisschen konfrontiert wird. Genau. Das war der White Lilies. Und der andere Film, den ich genannt habe, The Thorn, wie gesagt, das passt nicht so ganz in das, was ich jetzt mache und was ich sonst so auch geschrieben habe, das ist ein Thriller. Auch ein relativ, also es ist im Endeffekt, da ist die Rahmenhandlung im Endeffekt eine Folterszene, in dem es darum geht, also es ist so ein bisschen ein Kräftemessen zwischen dem Menschen, der foltert, und dem Menschen, der da sitzt. Ich muss vielleicht ein bisschen dazu sagen, es ist 10 Jahre her, ich weiß nicht, ob ich so einen Film heutzutage nochmal drehen würde. Im Endeffekt geht's da, ist das Spannende an dem Film, dass so das Kräfteverhältnis sich immer wieder wechselt. Also so, wer gerade tatsächlich am Überlegen ist in diesem Dialog. Genau, also ja, ich glaube, gerade mit dem Thema, mit diesem Folterthema bin ich sicher damals, oder sind wir sicher damals alle nicht mit dem nötigen Fingerspitzengefühl rangegangen. Aber gut, filmisch ist er auf jeden Fall, ja.
Aber hochinteressant, auch quasi diese Filmseite von dir mal kennenzulernen. Jetzt erstmal, egal wie tief du da wirklich dann mit drin gehangen bist und wie weit das schon her ist, aber es ist ja nichtsdestotrotz super spannend, welche Filme das waren. Und von hier aus können wir jetzt tatsächlich zu Recollage wiederkommen. Du hast schon gesagt, du hast diese Mitstreiter, die beiden, noch gefunden. Und ihr habt das Gefühl gehabt, wir können richtig gut zusammenarbeiten und ein gemeinsames Projekt entwickeln. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kam dann ein doch so spezielles Spiel mit einem so speziellen Thema im Brainstorming auf, also ein Spiel über im Grunde Kindheitstraumata und oder das Aufwachsen in einer dysfunktionalen Familie. Das ist ja nichts, würde ich jetzt mal sagen, was vielleicht in so einem ersten Schwung an Ideen auftaucht, wenn man da zwei Leute kennengelernt hat und sagt, hey, lass uns ein Spiel machen, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht.
Ja, jein, also ich glaube, uns war allen klar, wir möchten irgendeinen Thema zu, also wir möchten ein Thema haben mit einem tieferen Inhalt, um das mal so zu sagen. Einerseits, um dieses Emotionale darzustellen, andererseits auch, weil uns allen wichtig war, einfach, dass wir ein Spiel haben, machen, was zu sagen hat. Und dann haben wir erstmal, ja, viel miteinander geredet, auch viele persönliche Gespräche geführt, wo wir einfach gesagt haben, okay, was bewegt denn uns und was sind so Themen? Ich war in dem letzten Gespräch, als das nicht geklappt hat, ein bisschen vorsichtig zu sagen, inwieweit das wir da persönliche Erfahrungen im Team haben. Also es ist schon so, dass wir einen Bezug im Team haben, sage ich mal, um es ganz vage zu lassen. Das ist jetzt natürlich kein autobiografisches Spiel, es ist auch alles viel zu abstrakt in dem Spiel dargestellt, aber es sind schon Themen, die uns generell bewegt haben und mit denen wo wir das Gefühl haben, okay, da könnten wir tatsächlich vielleicht was beitragen, was es vielleicht auch so noch nicht gibt.
Da wäre ich tatsächlich mal neugierig nachzufragen. Du kannst ja selber entscheiden, wie konkret du da werden willst. Und zwar würde mich mal interessieren, wenn da jetzt drei Menschen zusammenkommen. Ich nehme das jetzt einfach mal so an. Drei Menschen zusammenkommen, die irgendwann merken in diesem Brainstorming-Prozess, okay, für unser Spiel, was ja auch ein wichtiges Projekt im Rahmen des Studiums ist, es ist keine, wenn ich kurz fragen darf, es ist ja keine Abschlussarbeit, sondern es ist eine im Projekt, im Semester befindliche Arbeit, mittendrin.
Ja, das ist bei uns, also es ist nicht die Abschlussarbeit, wir können so unsere Hauptprojektarbeiten sozusagen, können wir so anlegen, dass wir sagen, okay, das ist das Projekt, über das wir auch in mehreren Semestern arbeiten, und man kann dann natürlich auch sagen, man pickt sich was für die Bachelorarbeit.
Verstehe.
Raus, ja. Einen Teil, den man dann weiter bearbeitet. Also es ist schon ein bisschen verflochten.
Ja, also auf jeden Fall, das ist jetzt ein Spielprojekt, das ist schon wichtig im Rahmen des Studiums, ob wir jetzt dann noch mehr draus machen, perspektivisch für die Abschlussarbeit oder auch nicht. Das ist jetzt schon mal wichtig. Wir arbeiten jetzt auch zum ersten Mal zusammen bei diesem Projekt. lass uns mal da irgendwas nehmen, mit dem wir uns auch irgendwie auf eine Weise identifizieren können oder was uns auf jeden Fall interessiert und auch motiviert, über einen längeren Zeitraum dran zu arbeiten. So, und dann stellt ihr jetzt, und das sind jetzt auch Annahmen, also gerne auch korrigieren, wenn da jetzt was falsch wieder erzählt ist, und dann redet ihr also und brainstormt und kommt darauf, okay, das ist ein Thema. Vielleicht habt ihr nicht alle einen super konkreten Bezug dazu, aber es sind auf jeden Fall, gibt es Anknüpfpunkte an dieses Thema Kindheit, das Aufwachsen in einer Familie, wo es auch Konflikte gibt. Lasst uns ein Spiel draus machen. Und was jetzt ja zum Beispiel eine ganz große Frage ist, die ich mir vorstellen kann, die irgendwann mal aufkommt, die Geschichte, die dieses Spiel erzählen soll, was soll diese Geschichte eigentlich erzählen? Weil da sitzen ja jetzt Leute, also ihr, die alle irgendwie etwas mit diesem Thema anfangen können, vielleicht auch eigene Erfahrungen damit gemacht haben und jetzt ja Potenzial hätten, diese persönlichen Erfahrungen entweder durch die Blume oder komplett ungefiltert in das Spiel zu packen und daraus eine Geschichte zu machen, weil das Material ist ja quasi schon da, warum nicht daraus auch ein Spiel machen? Ich muss bei dieser Herangehensweise an die Entwicklung von Sea of Solitude denken, von Yomai Games, diesem Entwicklerstudio aus Berlin, ich glaube 2020 oder irgendwie so um diesen Dreh wurde das Spiel veröffentlicht, ein Spiel über eine junge Frau, die in dieser sehr metaphorisch aufgeladenen Welt, die nach und nach vom Wasser verschluckt wird, sich erinnert an Konflikte zwischen ihren Eltern, die Trennung von ihrem Freund, an die Konflikte mit ihrem Bruder, glaube ich. Und das sind Geschichten, die da erzählt werden, die alle inspiriert wurden von Teammitgliedern, die in einem großen Brainstorming im Grunde sich so ein bisschen das Herz ausgeschüttet haben während der Entwicklungsarbeit und dann gesagt haben, lasst uns aus diesen Geschichten dieses Spiel machen. Und deswegen frage ich mich, wie ihr diesen Prozess gestaltet habt, wenn da Leute, die bei euch zusammenkommen, die Anknüpfpunkte eben haben und jetzt die große Frage im Raum ist, wie gehen wir damit ganz konkret in unserem Spiel um? Legen wir einen Filter drüber? Versuchen wir möglichst nah am Erlebten zu bleiben? Wie habt ihr das gemacht? Also diese Pipeline von vielleicht Erlebten und Anknüpfpunkte hin zu Spielstory. Wie sah die aus?
Ja, also das war auf jeden Fall ein längerer Prozess. Wir haben sehr viel drüber geredet, wie stark kann es persönlich sein, wie stark müssen wir auch abstrahieren, um damit sich eben Leute ihre eigene Geschichte darin sehen können. Was wir gemacht haben, wir haben auf jeden Fall auch mit zwei PsychologInnen gesprochen, uns ihre Erfahrungen und aber auch so generell Hintergründe und wie sehen sich explizit auch Kinder in so einer Situation näher beschreiben lassen, und das ist alles so ein bisschen eingeflossen in diese einzelnen Szenen. Was wir eben genau damit auslösen wollen und was wir damit sagen, das ist eben auch so ein bisschen daraus entstanden, zu sagen, okay, was sind dann die Faktoren, die einem auch gerade vielleicht, wenn man als im Erwachsenenalter zurückblickt und merkt, okay, in meiner Kindheit ist vielleicht auch nicht alles klasse gelaufen. Also es ist bei uns auch so, es geht jetzt nicht explizit nur um so diese klassischen Traumata, sondern viel auch um Dinge, die das Selbstbewusstsein beeinflussen in der Kindheit oder das Selbstbild. Und das war uns wichtig zu sagen, okay, es ist ein schweres Thema, aber wir möchten kein Spiel machen, was auswegslos wirkt, sondern wir möchten ein Spiel machen, was einerseits so einen Ausweg zeigt, was Hoffnung zeigt, was zeigt, wie man da helfen kann. Die Sachen sind alle so ein bisschen zusammenzukommen, bis wir dann uns quasi überlegt haben, okay, was sind die emotionalen Momente, die Beats, die wir da brauchen, wie soll das Ganze aussehen? Und dann haben wir natürlich eine gewisse Rahmenhandlung gemacht und gehen da jetzt so ein bisschen Szene für Szene durch und schauen, dass wir die richtigen Emotionen treffen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, eine Geschichte, die sich auch richtet an Menschen, die selbst vielleicht gar nicht davon betroffen sind, aber quasi durch das Spiel ein bisschen die Möglichkeit bekommen sollen, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und so eine Art Empathie zu entwickeln für Menschen, die eben betroffen sind?
Auf jeden Fall. Also natürlich nicht ausschließlich, aber es ist auf jeden Fall das, was Computerspiele ja wirklich gut können, eben einen in die Lage zu versetzen, in einen anderen Mensch hinein oder in eine andere Erfahrungswelt. Ja, das ist auf jeden Fall auch das Ziel.
Habt ihr da irgendwann im Laufe des Prozesses oder vielleicht ja jetzt immer noch auch mal eher links und rechts ins Spielregal geschaut und geguckt, okay, was gibt's denn in diese Richtung bereits und gibt es Titel, bei denen wir uns inspirieren lassen können, auch mal angucken können, wie haben die das gelöst, wie finden wir das?
Ja, auf jeden Fall. Sea of Solitude war zum Beispiel auf unserer Liste gestanden.
Ja.
Tatsächlich. Genau, also es gibt auf jeden Fall viele Spiele, die wir irgendwo mal als Inspiration hatten. Einerseits was, wie lösen Spiele das, wie setzen Spiele solche Themen um. What Remains of Edith Finch ist zum Beispiel was ich da immer auch gern anbringe. Aber genauso eben auch Spiele, wo wir gesagt haben, okay, die nutzen Sachen ästhetisch oder die nutzen Sachen mechanisch irgendwo, an die wir uns anlehnen können. Also da hatten wir natürlich schon, auch wenn wir ein Spiel haben, was, glaube ich, nicht so einfach einzuordnen ist, in so bestehende Schubladen, aber wir haben für verschiedene Dinge verschiedene Inspirationen auf jeden Fall.
Wenn wir mal kurz bei diesem Seitenblick ins Spielregal bleiben können, wie guckst du denn da so auf die Auswahl an Titeln, die sich ja in manchen Aufzählungen oder sogar bei manchen Game Design Wettbewerben als Emotional Games kategorisieren, also die extra von sich selbst auch sagen, emotionaler Impact steht an erster Stelle, oft auch verwandt dann mit Themen, die sich drehen um so psychische Erkrankungen und da eben auch Kindheit oder auch die Konflikte im Erwachsenenleben. Hast du da dir so einen Überblick verschafft, eben im Zuge dieser Recherche und der Arbeit an eurem Spiel und da einen besonderen Eindruck gewinnen können? Ich weiß nicht, dass du sagst, so Mensch, mega, was hier in den letzten Jahren alles so erschienen ist. Oder auf der anderen Seite, dass du sagst, Mensch, es gibt erstaunlich wenig zu diesem ganzen Thema. Was ist da so als Eindruck hängen geblieben?
Also, es ist auf jeden Fall, ich würde schon sagen, dass es vergleichsweise viel gibt, dass das schon ein Trend ist. Ich glaube, es ist, glaube ich, wenn man sich so ein Thema annimmt, und es ist natürlich auch eine Herausforderung, die wir haben, ist es vielleicht nicht ganz einfach, oder es ist eine große Herausforderung, dem Ganzen auch gerecht zu werden und gerade solche eher negativen Erfahrungen wie negative Kindheitserfahrungen oder Dinge, die einen da prägen, nicht als reinen Schauwert zu nehmen oder nicht als reinen Schocker oder was auch immer in die Richtung. Es gibt aber schon relativ viele Spiele, die sich genau dieser Herausforderung auch bewusst sind und die sich überlegen, okay, wie können wir solche Sachen einbauen, ohne Dinge einfach nur zu dramatisieren und als Schockeffekt auszuschlachten.
Ja. Hast du da neben Sea of Solitude noch einen anderen Titel vielleicht entdeckt? Oh, es ist fantastisch, dieser quälende Blick,
ja,
wenn ich diese Frage schon anfange.
Mir fällt leider gerade der Titel nicht ein. Ich habe vor kurzem auf der Amaze hier in Berlin ein Spiel über Alzheimer-Erkrankungen gespielt. Und aber mir fällt jetzt gerade leider partout der Titel nicht ein. Was sehr schade ist, weil die haben einige sehr spannende Möglichkeiten gefunden, dieses Gefühl von sich nicht mehr an Dinge erinnern zu können oder Dinge, Aussetzer, die man hatte, in ein Spiel zu packen, ohne. Und dass man es nachführen kann, ja.
Das Spiel heißt As Long As You Are Here.
Ja. Genau, ich glaube, das war's. Ja.
Das ist es. Gibt's seit Oktober 2025 für all jene, die spielen wollen. Man kann das bereits käuflich erwerben für einen Zehner. Ich kenne es selber noch nicht. Steht auf meiner Wunschliste offenbar. Kommt aber bei den Leuten da draußen hervorragend an. Also das nur am Rande, kleine Empfehlung. Ja, Entschuldigung, stimmt, du warst am Ende. Ich war gerade ganz vernarrt in diese Screenshots, die ich da gerade vor mir sehe von As Long As You Are Here, weil es hat einen ganz tollen Stil. Arbeitet in so also fast schon so Low-Detail 3D-Umgebung und vor allem, was mir auffällt beim Durchgehen der Screenshots nur am Rande, deswegen blieb ich da kurz hängen, die Gesichter der Leute sind ohne Mimik. Es gibt keine Augen, keinen Mund, keine Details und da habe ich direkt gedacht, das ist natürlich, könnte schon hindeuten auf dieses Thema des Alzheimers. Aber das nur am Rande, genau. Zurück zu Recollage. Genau, jetzt haben wir erfahren, super spannend, wie diese Geschichte quasi am roten Faden entlanggezogen wurde, woher die Inspiration dazu kommt, wie ihr euch auch auf diese Geschichte einigen konntet. Jetzt kommt natürlich diese andere große Komponente mit rein, der Look, die Präsentation. Spektakulär, das ist ja wohl eines der ganz großen Highlights eures Spiels, no pressure, aber es ist nun mal so und ihr wisst ja auch, was ihr da macht. Also, ein Spiel, das aussieht wie das Bastelbuch eines Kindes, das man tatsächlich mal fragen sollte, ob alles in Ordnung daheim ist und das meine ich jetzt nicht als Witz, sondern das ist ernst gemeint, also das ist ein ganz besonderer Stil, der finde ich so fantastisch zu dieser Spielidee passt. Große Frage steht im Raum, Marius, wie kam es denn dazu? Wie findet man so einen Stil?
Also erstmal muss ich da das Lob an Nila weitergeben, die unsere ganze Art gemacht hat. Also der Stil kam schon von der Mechanik. Die Mechanik, wir haben relativ lang gebraucht, bis wir eher durch Zufall auf dieses Basteln und Bauen und Kreaturen Fähigkeiten verleihen, indem man Dinge zusammenbaut, gekommen sind. Und dann haben wir natürlich an dem visuellen Stil, den wir bis dahin ausprobiert haben, versucht zu sagen, okay, wo kann man da weitergehen? Wir haben uns sehr viel, oder Nilab hat sich da sehr viel mit Collage-Techniken, Collage-Kunst beschäftigt. Und genau, was der Stil, den wir jetzt haben, ist so eine Mischung, würde ich sagen, aus wirklich Collage-Techniken und mit Aquarellfarben gezeichneten Bastelteilen, die so zusammen ja geklebt werden oder zusammen die zusammen gesetzt werden, um da Kreaturen zu basteln. Und der hat natürlich, also einerseits ist recht ungewöhnlich, dieser Artstyle, und hat natürlich für uns auch den schönen Nebeneffekt, dass viele Dinge, wie zum Beispiel Animationen, da für uns vergleichsweise einfach umzusetzen sind und trotzdem sehr gut aussehen, weil das eben alles einzelne Teile sind, die sich zusammen gegeneinander bewegen können.
Ich muss fragen, also sie ist jetzt gerade leider natürlich nicht da, aber du hast es ja vielleicht bestimmt mitbekommen, wie sieht denn da der Schaffensprozess aus für die, ich sage jetzt mal Assets. Also ich klicke hier durch die ganzen Screenshots und ich muss denken an diese, ich hatte es vor einem Monat, hatte ich es noch auf meinem Papier stehen, jetzt nicht mehr. Es gibt diese Nickelodeon-Sendung von früher.
Wo so eine Anaconda, glaube ich.
Sowas zum Beispiel, genau. Ja. Dieser Look war...
Ja.
Angelica. Es gab erstaunlich viele Kinderzeichentrickserien aus den 90ern, frühen 90ern vor allem, die diesen Look hatten, so ähnlich oder zumindest, und die mir ganz toll im Kopf blieben. Daran musste ich sofort denken und jetzt bin ich neugierig zu erfahren, wie sah denn die kreative Pipeline dafür aus?
Also nachdem wir den Stil sozusagen festgelegt haben, da ist es
explodiert.
Grundsätzlich so, da ist es grundsätzlich so, wir haben im Endeffekt zwei oder drei Arten von Assets. So die Sachen, die im Hintergrund sind, die entstehen teilweise komplett digital, wenn ich das richtig weiß. Aber die Bastelteile und viele von den Sachen, die eher im Vordergrund sind, die sind normalerweise haptisch auch wirklich entstanden. Also wir haben bei uns am Arbeitsplatz eine große Wand, wo lauter Bastelteile hängen, die Nila mal gebastelt hat und gemalt hat. Und die werden digitalisiert, also eingescannt und dann noch ein bisschen weiter bearbeitet, digital, bis sie dann da drin sind. Und dann haben wir so als dritte Art von Assets Fotografien, die dann ausgeschnitten werden und dann sozusagen auch nochmal ein bisschen weiterverarbeitet werden und dann so diesen angelangen Anaconda-Look dann vielleicht so ein bisschen noch mit reinbringen, so diese echten Fotos, die auf der gezeichneten Welt verwendet werden.
Gab es da irgendeine Art von Richtlinie für Sie? Also irgendwas, wo du oder ihr gesagt habt, okay, also tob dich aus, aber es gibt Grenzen, weil, um das vielleicht nochmal den Leuten vor Augen zu führen, Es scheint fast so, als gäbe es alles in diesem Spiel, was irgendwie zumindest ein bisschen verstörend ist. Ich gucke jetzt zum Beispiel auf einen alten grauen Hasen mit drei roten Augen, die alle so aussehen, als hätte man zu lange nach alten Kontaktlinsen gepoolt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, eine Mischung aus Oktopus, Kuh und Halbmond. Ich sehe eine Ratte, die gerade was liest mit riesengroßen Augen. Ich sehe so eine Art Oktopus, aber die Augen könnten von jemandem aus eurem Team sein. Also ich sehe alles. Und jetzt frage ich mich, wo habt ihr da den roten Faden gelegt? Also ja, auch im Ernst, weil du hast jetzt oft mal, um das nochmal zu betonen, ihr habt ja da mindestens jetzt eine Person im Team, die bastelt wahnsinnig gerne, ist super talentiert offensichtlich. Wie fängt man diese Person ein und sagt ihr, wir brauchen aber auch eine Grenze? Also wir können nicht unendlich viel basteln.
Ja, also viele von den Kreaturen, die du jetzt genannt hast, sind ja im Spiel sozusagen gebastelt worden. Also das sind ja gar keine Charaktere, die in unserem Spiel in der Geschichte vorkommen, sondern das sind einzelne Bastelteile, wie zum Beispiel dieses Auge oder die Hasenohren, die man dann in unserem Spiel zusammengesetzt hat und die dann sozusagen im Spiel zum Leben erwachen. Also da ist natürlich erstmal alles möglich. Was die Bastelteile angeht, also es ist grundsätzlich, würde ich schon so sagen, dass Nilab die meisten Sachen von sich aus einbringt und sagt, da hat sie das Gefühl, da fehlt was. Wir reden natürlich schon hin und wieder darüber, was wir da brauchen, gerade was eben das Inhaltliche angeht. Wir haben so ein bisschen diese zwei Schienen, einerseits die Geschichte, die wir natürlich erzählen wollen, wo wir bestimmte Dinge brauchen, wo wir bestimmte Charaktere brauchen, bestimmte Bastelteile brauchen. Und auf der anderen Seite aber auch eben diese Möglichkeit zu geben, sich kreativ einfach auszutoben. Wir haben einen Modus, in dem man einfach nur frei Kreaturen zusammenbasteln kann. Und da gibt's natürlich eigentlich jetzt erstmal, ja, da ist erstmal alles möglich.
Spannend. Da können wir tatsächlich, weil du es gerade schon angerissen hast, jetzt auch noch zum quasi dritten im Bunde kommen, nämlich dem Gameplay. Ich habe es versucht in der Anmoderation schon mal zu erklären, aber ich bin mir sicher, weil es zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgenommen ist, das ist mir nicht leicht gefallen. Deswegen vielleicht nochmal mit deinen Worten, wie kann man sich jetzt, und jetzt Achtung, nüchternes Wort aus dem Game Design, wie kann man sich den Gameplay-Loop denn jetzt vorstellen? Also wie funktioniert Recollage?
Also der Kern ist eigentlich, dass man Kreaturen zusammenbasteln kann. Man hat einzelne Teile, einzelne Collage-Teile, die man frei platzieren kann. Man kann sie drehen, skalieren, spiegeln, wie auch immer. Und damit baut man sich sozusagen Kreaturen zusammen. Und je nachdem, welche Teile man verwendet hat, verändern sich diese Kreaturen ein bisschen. Also es gibt einzelne Teile, die zum Beispiel Fähigkeiten geben. Das einfachste Beispiel ist da immer, wenn eine Kreatur einen Flügel hat, dann kann sie natürlich fliegen. Wenn die Kreatur Augen hat, dann kann sie sehen, wo du sie hin lenkst. Und dann kannst du so Punkte in die Welt setzen, damit sie versucht, dahin zu gehen. Oder mit einer Nase kann sie Dinge riechen. So Geschichten. Und auf der anderen Seite aber auch, wie andere Kreaturen auf die Kreatur reagieren. Das ist natürlich gerade in unserem Spiel, jetzt gerade zumindest in den Sachen, die wir bis jetzt fertig haben, die wir umgesetzt haben, ist das auch ein großer Teil. Beispielsweise, wie reagieren denn deine Eltern auf dich? Wie siehst du denn aus? Was hast du an? Welche Bauteile hast du dir da eben gegeben? Und du kannst es jederzeit ändern. Du kannst jederzeit dir neue Teile abmachen, neue Teile dran machen und so dann eben verschiedene Hindernisse überwinden, Puzzles lösen und viel eben auch gerade so die Story sozusagen weitererleben. Das ist so in dem Hauptmodus in der Geschichte ist das, ja, das Probe, der grobe Loop.
Fantastisches Feature. Große Frage ist natürlich, ist das nicht ein Albtraum für dieses Feature, Puzzles zu designen? Weil man ja also im Grunde also so viele Variablen im Kopf haben muss, wenn man sich so ein Rätsel dann ausdenkt, was gerade zu diesem Moment der Spieler oder die Spielerin basteln könnte, was sie überhaupt schon besitzen könnte, welche Kombinationen möglich sind. Wie macht ihr das?
Es ist auf jeden Fall eine Sache, die uns immer mal wieder vor Herausforderungen stellen, gerade wenn wir in einem früheren Level was geändert haben. Oh, jetzt haben wir das ja auch. also es ist grundsätzlich so, wir haben also sehr viele Teile, die einen relativ konkreten Einsatzzweck haben. Es gibt schon auch viele Teile, die irgendwelche Fähigkeiten geben, so Bewegungsfähigkeiten oder was auch immer. Aber in vielen Rätseln ist es vergleichsweise einfach zu sagen, okay, wir wissen, ein Charakter gibt hier Kommentare zu Klamotten, wir wissen, was wir an Klamotten haben. Und so können wir schon so ein bisschen uns überlegen, okay, was sind denn die potenziellen Kombinationen, die man da haben kann und was fragen wir da eigentlich wirklich ab? Und unser Spiel ist jetzt auch nicht, also die Puzzles stehen nicht im Vordergrund. Die Puzzles sind so ein bisschen der Weg zum Ziel und die Art und Weise, wie man natürlich mit der Welt interagiert, aber es ist kein Spiel, in dem man jetzt jedes Puzzle zerdenken muss. Also es geht eher darum, Emotionen hervorzurufen und die Geschichte zu erleben.
Schön. Also das können wir schon mal festhalten. Phänomenal einzigartiges Spiel, wie ich finde, mit einer echt tollen Idee und sowieso auch Präsentation. Das Thema finde ich auch hochinteressant. Und jetzt natürlich die Frage, was denkt denn da so momentan die Welt darüber? Ich weiß noch, als wir uns ursprünglich getroffen hatten, war, glaube ich, es eine Woche her, auf jeden Fall ganz frisch, dass der offiziell quasi der Reveal war. Hallo Welt, hier sind wir. Jetzt ist ja mittlerweile, ich traue es mir ja kaum zu sagen, aber fast einen Monat seitdem auch schon wieder passiert. Kannst du so eine Art Zwischenbericht mal kurz abgeben? Das klingt sehr kalt und nüchtern. Also mal kurz berichten, wie die Welt diese Idee bisher so angenommen hat, die ich ja persönlich also phänomenal finde.
Also erstmal danke, danke. Wir haben sehr viel gutes Feedback bekommen. Es ist und das erste Spiel, was wir jetzt so wirklich ankündigen und veröffentlichen, und viele Sachen sind für uns ganz neu. Wir haben das bei dem deutschen Indie-Showcase angekündigt. Das war dieses Jahr Teil vom Summer Games Fest. Und es war spannend zu sehen, wie, also meine Annahme war, das ist dieses eine Event, das schauen die Leute live. Und so die Stunde danach ist die Stunde, die zählt sozusagen. Und alles danach, da wird's ganz schnell abflachen, was zum Beispiel Wishlists angeht, was ja so einer der großen Faktoren ist, mit denen man wirklich so ein bisschen messen kann, wie groß die Aufmerksamkeit ist im Vorfeld. Dem war nicht so. Also es hat, ich war so initial die Stunde danach auch so ein bisschen enttäuscht, weil ich mir ein bisschen mehr erhofft hatte und hab dann aber das sind die nächsten zwei Tage eben, ist es immer noch so weitergegangen. Also ich würde jetzt sagen, so wenn ich mir den kommerziellen Hut aufsetze und den Business-Hut und von wegen, wir wollen als Firma ja auch mehr als ein Spiel machen und wollen, dass wir das Fördergeld, was wir auch bekommen haben, zum Beispiel wieder zurückzahlen können. Da muss schon noch einiges passieren. Also das ist ein ganz guter Anfang. Die Welt weiß jetzt, dass es das Spiel gibt und es gibt, also ich kann da ja auch ganz offen sagen, wir haben gestern die 1000 Wishlist Marke geknackt. Ist auf jeden Fall ein guter Anfang, aber ja, es muss schon noch einiges passieren, damit wir am Ende sagen können, okay, wir haben da einen tatsächlich ganz guten Shot, uns auch ein zweites Spiel leisten zu können.
Ja. Wo steht der denn jetzt aktuell mit der Entwicklung des Spiels selbst? Du hast ja schon durchscheinen lassen, eine Menge steht, aber es klingt auch noch so, als würden wir gerade noch auf einer kleinen Baustelle umherlaufen. Wir tragen Helme, gucken uns um, sehen Gerüste und schon diese wunderbaren Plakate, die dann immer zu sehen sind. So sieht das Haus dann irgendwann mal aus, aber es sieht noch nicht so aus. Wo sind wir da gerade?
Also wir sind auf jeden Fall noch eine ganze Weile entfernt von einem Release. Wir planen den nicht gefährlich, das jetzt zu sagen, weil wahrscheinlich
unverbindlich, wird das ganz schon unverbindlich, was, komplett unverbindlich.
Schon noch was tun. Ja. Also, ich sag mal, Ende 2027 ist so das, was einigermaßen realistisch ist. Vielleicht wird es Anfang 2028, aber das ist so ganz grob der Rahmen, den wir uns gesetzt haben.
Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen bis dahin? Also, es ist jetzt euer Projekt, aber die Uni läuft ja weiter. Ist das jetzt so, dass du, also wie soll ich das sagen, dass du oder dass ihr ganz normal jeden Tag da zur Uni geht, eure Sitzung erlebt und dann abends dazwischen, keine Ahnung, am Wochenende an diesem Spiel weiterarbeitet? Wie viel Raum habt ihr dafür?
Wir haben sehr viel Raum. Also auch dadurch, dass die Hochschule, wie gesagt, also ein großer Teil von diesem Masterstudium ist praktische Arbeit und eben das heißt eben Projektarbeit und da haben wir eine große Bandbreite an Dingen, die wir machen können, eben unter anderem auch an unserem eigenen Spiel arbeiten. Deswegen, das ist eigentlich kein Problem. Wir werden da auch wirklich gut unterstützt. Die Hochschule hat so ein Incubator-Programm. Das heißt, dass wir eben Arbeitsplätze da bekommen, dass wir die Technik bekommen und eben dann ja als unsere ersten Schritte als Studio damit eben auch gehen können, ohne dann noch viele zusätzlichen Kosten zu haben.
Ja. Das klingt alles ziemlich gut, muss ich sagen. Also auch, dass ihr noch so viel Zeit habt, nicht nur für die Arbeit daran, sondern auch für das Marketing. Da ist ja immer noch viel, viel Potenzial drin und ihr habt ja auch die Zeit dafür. Was ist denn jetzt noch so, wenn wir so langsam auf die Ausgangstür dieses Gesprächs zuspazieren? Was ist denn so etwas, was du dir jetzt anguckst bei eurer Arbeit, bei diesem Spiel, wo du denkst, das ist eigentlich gerade noch der schwächste Teil oder das ist so eine Art Baustelle, Sollbruchstelle, da machst du dir Sorgen einfach?
Also es ist auf jeden Fall, die Sorgen habe ich, glaube ich, großteils, was den Umfang angeht. Es ist schon noch einiges zu tun. Wir haben eine feste Geschichte, die wir eigentlich auch so erzählen wollen. Und da merken wir schon, okay, dadurch, dass viele von unseren Szenen, also eigentlich jede Szene, die wir haben, versucht, irgendwas Eigenes zu machen und hat so einen eigenen Kniff, sowohl visuell als auch was Gameplay angeht, und wir merken schon, das bedeutet aber auch, dass wir da vergleichsweise viel Zeit brauchen und dann wahrscheinlich auch nach hinten durchaus noch ein bisschen Zeit brauchen werden, um das Ganze zu polishen, dass es auch wirklich gut ist. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich hauptsächlich, ich sag mal in Anführungszeichen, Angst habe. Angst ist ein großes Wort. Ich glaube eher, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, an der Stelle müssen wir auf jeden Fall ein bisschen optimieren. Und ansonsten ist einfach die Frage, wie viele Bastelteile mit wirklich eigenen neuen Fähigkeiten werden wir denn schaffen, da einzubauen, und wie umfangreich wird diese Sache und sind die Erwartungshaltung dann auch richtig? Also dadurch, dass wir so ein unkonventionelles Spiel sind, wir haben da viel drüber nachgedacht, wie Sandbox-artig ist das Ganze? Also kann ich alles mit allem kombinieren und dann geht das, und wir sind, wie gesagt, jetzt eher auf, es geht schon um die Erfahrung, es ist eine emotionale Erfahrung, und natürlich funktioniert das grundsätzlich schon alles. Ich kann alle Dinge kombinieren und dann können Kreaturen auch verschiedene Sachen, aber ich kann hier nicht jetzt meine 10 Stunden damit verbringen, Tiere, keine Ahnung, wie in Spore oder so. Oh, also jetzt Spiel. Wirklich Zivilisationen zu bauen.
Du, das erwarte ich aber. Also das ist eigentlich, was ich möchte von eurem Spiel. Nicht nur eine Geschichte über Kindheitstraumata, sondern ich will auch meine Weltraumbasis aufbauen.
Genau. Aber du lachst jetzt, aber das ist natürlich schon ein Ding. Wir werden relativ oft mit Spore verglichen.
Ja,
dass
ja.
Das ein ganz anderes Spiel ist, die auch ganz andere Sachen. Und das ist, wenn du von Angst redest, natürlich auch bekommen, ist das klar.
Dass, oh nein.
Das, was wir machen, ist was anderes. Ja.
Also, dann lösche ich meinen Überschriftenentwurf für diese Folge. Spore plus Kindheitstrauma ist gleich Recollage. Ich werde mir etwas anderes einfallen lassen. Da müsst ihr lachen. Es ist die Vorstellung, die Weltraumbasis. Naja, okay, ich verliere mich. Eigentlich eine letzte Frage, so bevor wir uns Tschüss sagen. Das interessiert mich auch noch. Das ist eine Frage, die stelle ich oft Entwicklerinnen und Entwickler, vor allem auch wenn sie gerade noch mitten in der Entwicklung an einem Spiel ist, weil ich stelle die Frage oft, weil mit jeder Person auch die Antwort auf diese Frage unterschiedlich ist. Nämlich, wie hält man sich jetzt auch an deiner Stelle die Begeisterung aufrecht und die Lust an so einem Spiel so lange zu arbeiten, wenn man ja auch noch, also schon mindestens 1,5 Jahre von der Ziellinie entfernt ist? Ist das überhaupt das richtige Wort, das man da wählen kann? Also Lust, oder ist das am Ende dann auch irgendwie Arbeit, dass man sagt, ja, Herr Merz, ich habe zwar heute keine große Lust, aber ich mache es, weil es ist der Job. Wie guckst du da drauf?
Lust ist auf jeden Fall richtig. Also ich wollte mein Leben lang Spiele machen, und es ist, also ich bin unheimlich froh, dass wir die Chance bekommen haben. Auch da vielleicht nochmal, also wir sind im Fördergeld erhalten vom Medienbord Berlin-Brandenburg. Ohne das wäre es auch vollkommen unmöglich gewesen, so lange an so einem Projekt zu arbeiten. Und also ich bin mir durchaus bewusst, was für eine einmalige und tolle Chance das ist, dass wir hier einfach unser Ding machen können, dass wir an einem Spiel arbeiten, von dem wir überzeugt sind und von dem wir, also nicht nur mechanisch, sondern eben auch inhaltlich sagen, das ist eine spannende Sache. Und also ich weiß nicht, ich glaube, ich verrenne mich manchmal sehr gern darin, irgendwo an so kleinen Sachen sehr lang zu arbeiten, und es wäre vielleicht für mich manchmal gut, hier und da mal eine Auszeit zu nehmen, aber ja, das liegt ja auch daran, weil es eben unheimlich viel Spaß macht. und dazu vielleicht auch noch, weil man das auch in einem Rahmen machen kann, wo die Leute, mit denen man arbeitet, halt auch klasse sind und tolle Sachen machen können. Und das ist natürlich auch unheimlich motivierend.
Ich freue mich riesig drauf, Ende 2027, wenn alles klappt, wieder hier mit dir zusammenzusitzen, ne? Und die Frage zu stellen, wie ist es? Wie geht's dir erstmal? Was ist passiert die letzten 1,5 Jahre? Wo stehen wir jetzt? Da bin ich sehr gespannt, Mario, sehr gespannt.
Ja, ich freue mich drauf.
Mir liegt noch so ein Sporwitz auf der Zunge, aber ich lasse es. Ich lasse es, es ist ein ernstes Thema. Ich danke dir. Ich danke dir wirklich sehr für die Einblicke erneut, für das Gespräch erneut und dass ihr dieses Spiel macht, das meine ich ganz ernst. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächsten großen Schritte und werde sie hier von außen begleiten.
Vielen lieben Dank.
Großartig war es. Großes Dankeschön an Marius Mühlhaupt für seine Zeit und das zweite Gespräch dann jetzt schon. Und auch danke euch da draußen für eure gespitzten Öhrlein und den Support in welcher Form auch immer. Ob ihr OrkiCool bei Steady unterstützt, ob ihr euren besten Freundinnen und Freunden und euren Haustieren von diesem Podcast erzählt, ob ihr diesem Podcast Sternewertung verpasst. Alles ist wunderbar und hilfreich. Ich danke euch vom Grund meines Herzens aus. So, nun aber wunderschönen Tag euch, passt auf euch auf, trinkt genug Wasser, cremt euch mit Sonnencreme ein, alles was relevant ist, ist wichtig. Und damit tschüss, arrivederci und bye bye, wir hören uns zur nächsten Gelegenheit wieder.